Sie sind weiße Kristalle, grüne Blüten, braune Tröpfchen. Seit knapp 10.000 Jahren werden sie von Menschen überall auf der Welt verwendet, um das Spektrum der Realitätswahrnehmung zu erweitern. Drogen sind, egal wie man zu ihnen steht, ein Bestandteil der Menschheitsgeschichte. Auf jedem Kontinent und in jeder Hochkultur konnte ihr Gebrauch nachgewiesen werden. Rund 275 Millionen Menschen haben laut UN-Weltdrogenbericht im Jahr 2016 mindestens einmal Drogen konsumiert. Legale Drogen wie Tabak und Alkohol nicht mitgezählt. Ungefähr 30 Millionen von ihnen erleiden so starke Folgeschäden, dass sie behandlungsbedürftig werden. 450.000 sterben direkt an den Folgen des Konsums. Knapp ein Drittel der Betroffenen stirbt an Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis C, die vor allem durch verschmutztes Spritzbesteck übertragen werden. Die Dunkelziffer jener, die zu Schaden kommen, dürfte jedoch weit höher liegen. Denn der globale War on Drugs verlagert Produktion und Konsum in den Untergrund. Menschenhandel, Prostitution und Auftragsmorde werden von einer restriktiven Drogenpolitik begünstigt, die nicht zwischen Erkrankten und Kriminellen unterscheidet. Die Stigmatisierung von Drogenkonsum durch die Gesellschaft ist nicht nur kontraproduktiv, sondern auch realitätsfern. Der diesjährige Global Marijuana March, der morgen auch in Halle stattfinden wird, will darauf aufmerksam machen, dass ein globales Umdenken in der Politik notwendig ist. Auch die Global Commission on Drug Policy verfolgt dieses Ziel. Sie berät Regierungen über den Umgang mit Drogenkonsum in ihren Ländern, der nicht auf Repression, sondern auf individuelle Freiheit und Prävention abzielt. Barbara Götte erklärt, wie es zur Gründung der Kommission kam und welche Ziele sie verfolgt. Im Anschluss erzählt Angelika Saidi, warum die deutsche Drogenpolitik in Bezug auf Hanf kontraproduktiv und ihr Umgang mit Konsumenten und Konsumentinnen verfassungswidrig ist. Sie ist Sprecherin der Hallischen Ortsgruppe des Deutschen Hanfverbands und Initiatorin des morgigen Marihuana-Marches hier in Halle. Doch zuerst informiert Barbara Götte von der Global Commission on Drug Policy über deren Gründung und Zielsetzung.
Die Weltkommission für Drogenpolitik wurde 2011 gegründet. Und zwar, weil vor allen Dingen ehemalige Politiker, ehemalige Staatschefs aus Lateinamerika gemerkt haben, dass der jetzige Ansatz in der internationalen Drogenpolitik nicht funktioniert und gerade in ihren Ländern sehr viel Schaden anrichtet. Und sie wollten dann, die hatten davor schon eine regionale Kommission und dieselben Politiker, das sind ehemalige Staatschefs von Brasilien, Mexiko und von Kolumbien, also Länder, die eben sehr unter Gewalt durch Drogenhandel und die Reaktion darauf leiden. Die wollten dann, dass das Thema global behandelt wird. Von anderen, die gewillt sind, auch darüber zu reden, was im Moment nicht funktioniert und die auch so einen Status hatten, wie eben diese lateinamerikanischen ehemaligen Regierungschefs, damit auch wirklich das gehört wird, wenn sie was sagen. Und diese Gruppe hat, also am Anfang waren es weniger, aber heute sind es 26 Mitglieder. Darunter 14 ehemalige Staatschefs und 4 Nobelpreisträger haben sich dann zusammengetan und haben 2011 einen ersten Bericht veröffentlicht, wo genau nochmal nachgezeichnet wird, was an der derzeitigen Drogenpolitik nicht funktioniert, warum es nicht funktionieren kann und was man eben anders machen müsste.
Es funktioniert so einiges nicht in der Drogenpolitik. Anstatt restriktiv gegen Drogen vorzugehen, scheint es effektiver zu sein, sie als anthropologische Konstante zu betrachten und die individuelle Freiheit als Theorieansatz zu verwenden.
Also was prinzipiell nicht funktioniert, ist einfach der Gedanke, dass man sagt, man kann Drogen verbieten und dann kann man mit Strafmaßnahmen Drogenhandel und Drogenkonsum komplett unterbinden. Also diese prinzipielle philosophische Haltung hinter der derzeitigen Drogenpolitik, die funktioniert halt nicht. Menschen haben schon immer nach psychoaktiven Substanzen gesucht, haben die verwendet in jeder Kultur und werden das auch weiterhin tun. Und dann muss man einfach damit anders umgehen. Da muss man eben schauen, statt zu gucken, wie kann man das generell verbieten, muss man eben schauen, wie kann man den Gesellschaften die Schäden so weit wie möglich mindern. Also es ist ein Fokus der prinzipiellen Freiheit der Menschen, dass man sagt, Drogenkonsum schadet erstmal eigentlich nur dem eigenen Körper und da gibt es dann eine gewisse Freiheit, die dann jedem erlaubt sein sollte. Also dass sich da erstmal der Staat nicht so sehr einmischen sollte. Also es ist eher die philosophische Haltung. Aber das andere ist natürlich auch klar, dass viele von den im Moment verbotenen psychoaktiven Substanzen auch medizinische Wirkungen haben und dass die nicht ordentlich untersucht wurden oder untersucht sind im Moment, gerade weil die Substanzen halt einfach verboten wurden und weil es dadurch auch sehr schwer ist, Genehmigungen zu bekommen, daran wissenschaftliche Studien durchzuführen. Ich meine, jetzt gibt es zum Beispiel zu Cannabis natürlich viel mehr Studien als noch vor ein paar Jahren. Aber zu anderen Drogen gibt es immer noch sehr wenig, was hier dann wirklich wissenschaftlich gesichert ist als Wissen. Und das ist auch was, wo wir sagen, es muss möglich sein, wissenschaftlich darüber zu arbeiten und da eine Grundlage dann auch zu finden, um zu sagen, was sind denn jetzt eigentlich wirklich die potenziellen Schäden von bestimmten Drogen? Also wie schädlich sind die, was sind das für Gefahren und wie kann man dann damit umgehen? Während im Moment gibt es halt so ein allgemeines Verbot, was dann auch wirklich Probleme mit Glaubwürdigkeit hat. Also wenn allgemein einfach Heroin genauso verboten ist wie Cannabis, genauso wie Methamphetamin und die Botschaft dann auch ist, alle Drogen sind gefährlich und alle Drogen zerstören dein Leben, ist halt das Problem, wenn Jugendliche dann im Umkreis jemanden haben, der Cannabis raucht und dessen Leben dadurch nicht zerstört ist, dass dann zum Teil eben das ganze Botschaft nicht geglaubt wird, dass dann gesagt wird, naja, wenn die über Cannabis gelogen haben, dann haben die auch über die anderen Sachen gelogen und dann besteht halt die Gefahr, dass das eben überhaupt nicht mehr geglaubt wird, was staatliche Institutionen über Drogen sagen.
Glaubwürdigkeit ist ein zentrales Anliegen der Kommission. Ihre Standpunkte geben die Ergebnisse zahlreicher wissenschaftlicher Studien wieder. Mit diesen Ergebnissen berät die Kommission Regierungen auf der ganzen Welt.
Jedes Jahr wird ein thematischer Bericht herausgegeben und dafür wird mit Experten, die wir dann beauftragen, gesammelt, was ist denn der Wissensstand zu dem bestimmten Thema. Zum Beispiel haben wir 2017 einen Bericht gemacht darüber, wie Drogen und Drogenkonsumenten von der Gesellschaft gesehen werden und was es dann im Bereich Stigma und Diskriminierung auslöst. Und da haben wir dann einfach zusammengetragen, was dazu geforscht ist, was dazu der Wissensstand ist und das dann in einer relativ einfachen Sprache ihm dargelegt, zusammengefasst, also so einen Wissensstand zusammenfassen. Und das Wichtige ist halt da, warum das dann Wirkung hat, ist, wenn es eben diese 26 Mitglieder, die hohe Positionen inne hatten oder also entweder in der Regierung hohe Positionen inne hatten oder zum Beispiel ein anderes Mitglied ist Richard Branson von Virgin Group, der ist dann halt einfach ein sehr bekannter Geschäftsmann. Also wenn die das eben sagen, dann wird nochmal ganz anders zugehört, als wenn das Nichtregierungsorganisationen sagen, die in dem Bereich arbeiten und die dann auch oft eben nicht so eine Medienwirksamkeit haben. Also das ist das eine, dass Berichte gemacht werden jährlich und darum auch Medienarbeit gemacht wird, damit die bekannt werden, damit darüber Berichte geschrieben werden. Und das andere ist, dass die Mitglieder der Kommission sich auch mit Entscheidungsträgern treffen, auf internationaler Ebene oder eben auch auf nationaler Ebene. Also wenn in einem Land wir das Gefühl haben, da bewegt sich was, wenn man da jetzt nochmal ein paar entscheidenden Personen redet, dann könnte es noch so ein bisschen einen positiven Effekt haben, dann könnte es eigentlich so weit sein, dass da wirklich eine Veränderung stattfindet, dann gehen eben also 2, 3 von den Mitgliedern in ein Land und treffen sich dann dort mit Ministern oder Regierungschefs, je nachdem, und können mit denen eben reden. Und das ist nochmal was ganz anderes, wenn irgendwie sich ein Gesundheitsminister mit einem ehemaligen Gesundheitsminister unterhält. Also da ist dann auch einfach die Glaubwürdigkeit schon da, da wird auch zugehört. Und dann was Veränderungen führen kann, also was wir auch wirklich gesehen haben, zum Beispiel in verschiedenen Reformgesetzen, da wird dann auch wirklich auf die Weltkommission hingewiesen. Also in der Einführung zu dem Gesetz wird gesagt, eben wie die Weltkommission auch festgestellt hat, etc., dies und das funktioniert nicht und deswegen wollen wir eben das ändern. Also man sieht da auch wirklich dann sozusagen, wo es Erfolg hat und wo es wirklich die Menschen zum Nachdenken bewegt hat.
Die Arbeit der Kommission und anderer Organisationen zeigt Wirkung. Immer mehr Länder setzen auf eine liberalere Drogenpolitik. In Europa nimmt Portugal eine Vorreiterrolle ein. Seit den Reformen im Jahr 2001 konnte das Land die Anzahl der durch Drogenkonsum begünstigten Infektionskrankheiten um knapp 40% senken. Die Zahl der Drogenkonsumenten sank weit unter europäischen Durchschnitt und im Jahr 2012 fallen auf 1 Million Verstorbene nur 3 Todesfälle, die auf den Konsum von Drogen zurückzuführen sind. In Großbritannien sind es 68. Was macht Portugal anders? Anstatt drogenabhängige Menschen zu kriminalisieren, werden diese medizinisch betreut. Auch Drogenbesitz wird bis zu einer bestimmten Menge als Eigenbedarf nicht geahndet. Diese positiven Entwicklungen sorgen jedoch auch für internationale Spannungen. Bis vor wenigen Jahren verfolgte die internationale Drogenpolitik ähnliche Strategien. Der War on Drugs bekommt durch Länder wie Portugal allmählich Risse. Das hat Folgen.
Also wir sehen eine Zersplitterung. Es gab früher einen Konsens zur Drogenpolitik, eben einen Konsens hin zu einer sehr repressiven Drogenpolitik, und der zersplittert zunehmend. Es gibt Länder, die legale Cannabismärkte einführen, wie Uruguay oder Kanada und einige Bundesstaaten in den USA. Es gibt Länder, die den Drogenkonsum und Besitz von kleineren Mengen entkriminalisieren. Also zum Beispiel Portugal hat das gemacht in Europa. Ja, und also es gibt da einige, die eben diesen Konsens verlassen und die ihre Drogenpolitik reformieren. Und dann gibt es andere, die eben sich einfach noch mehr irgendwie verstärken in ihrer Position, also die auch einfach sehen, was die anderen Länder machen und diesem Konsens nachtrauern, weil der Konsens einfach für sie praktisch gut funktioniert hat. Und bei den Ländern, die dann irgendwie nochmal argumentieren, dass die Todesstrafe für Menschen, die irgendwie im Besitz von Drogen sind, eine sehr gute Idee ist, da ist eine Zersplitterung da, und was wir dann halt als Problem sehen, ist, wenn diese Zersplitterung sich noch weiter verstärkt, dass dann eben auch unter Umständen so Minimalstandards verloren gehen, dass man sagt, der Konsens, der da war nicht gut, aber er hat irgendwie auch die Länder dazu gebracht, sich so an minimale Sachen zu halten. Wenn das jetzt noch weiter zersplittert, kann es natürlich sein, dass in manchen Ländern die Drogenpolitik sich noch mehr verschärft. Also das bleibt abzuwarten. Aber wir hoffen natürlich, dass die progressiven Länder einfach auch nach ein paar Jahren Ergebnisse zeigen können, dass sie halt zeigen können, wir haben einen legalen Cannabismarkt für Erwachsene, wir haben den reguliert, wir haben da Schutz für Jugendliche eingeführt etc. Und das ist das Ergebnis. Und dann ist das Ergebnis eben hoffentlich, dass der Konsum nicht wesentlich gestiegen ist, dass dagegen aber weniger Leute Vorstrafen bekommen, dass mehr Leute, wenn sie dann problematischen Drogenkonsum haben, sich Hilfe suchen. Also auf solche Sachen warten wir eben. Und wenn die Ergebnisse da sind, dann hoffen wir, dass man eben nochmal mit den anderen Ländern reden kann und sagen kann, das, wovor ihr Angst hattet, dass es nicht passiert, überlegt halt mal, ob das nicht doch der bessere Weg ist.
Angelika Saiti und ihre Gruppe haben es sich zur Aufgabe gemacht, auf regionaler Ebene Einfluss auf die Drogenpolitik zu nehmen. Die hallische Ortsgruppe des Deutschen Hanfverbands erhält viel Zustimmung aus verschiedenen Bevölkerungsschichten. Das war zunächst eine Überraschung.
Als wir begonnen hatten, hatten wir vermutet, dass wir wesentlich mehr Überzeugungsarbeit leisten müssten im Thema selbst. Aber die Leute wissen schon auch genau, worum es geht. Also die natürlich mit uns in Kontakt treten. Von den anderen kann ich das natürlich nicht sagen. Wir finden sehr viel Zuspruch. Die Leute suchen nach Möglichkeiten, wo sie beraten werden können. Ich meine, wir machen jetzt keine Beratung, aber bei uns gibt es zumindest erstmal Informationen und die Möglichkeit, überhaupt dieses Thema anzusprechen. Es ist ja immer noch so ein sehr stigmatisiertes Thema.
Die Sichtbarmachung des Themas ist ein zentrales Anliegen der Gruppe.
Na, zum einen treten wir natürlich in die Öffentlichkeit, um zu zeigen, dass wir ganz normale Menschen sind. Wir kommen aus allen Bereichen des Lebens. Also da sind Rentner dabei, da sind Patienten dabei, da sind Berufstätige dabei, Studierende, Nicht-Berufstätige, also querbeet, oder junge Menschen, die jetzt in diese neue Legalisierung, das Hanf war ja schon mal legalisiert vor circa 70, 80 Jahren, also das ist ja erst gemacht worden, die nach neuen Feldern und Aufgaben suchen für die Zukunft im Hanfbereich. Wir erleben überwiegend sehr positive Kontakte zur Bevölkerung oder Menschen, die uns halt ansprechen oder zu unseren offenen Treffen kommen. Man hat bei 100 immer mal auch eine Person dabei, der das nicht gefällt, oder das ist legitim, jeder hat das Recht auf seine Meinung. Aber spätestens, wenn den Leuten bewusst wird, dass diese Verfolgung wirklich unverhältnismäßig ist, verfassungswidrig ist, wie im Übrigen das Verfassungsgericht per Beschluss 1994 schon festgestellt hat. Zumindest dann oder spätestens dann sind doch einige bereit, wenigstens darüber nachzudenken. Dann bin ich immer froh, weil wir dann schon was erreicht haben.
Doch warum ist der Verbot von Cannabis verfassungswidrig?
Da diese Verfolgung die Freiheits- und insbesondere die Persönlichkeitsrechte des Einzelnen einschränkt, unverhältnismäßig einschränkt, so wie sie uns im Grundgesetz garantiert werden, hat das Bundesverfassungsgericht 1994 in einem Beschluss festgestellt, dass die Cannabis-Prohibition verfassungswidrig ist und die Regierung aufgefordert, dementsprechend zu handeln. Das sind jetzt 25 Jahre her. Die Regierung hat immer noch nicht gehandelt, gut, bis auf dieses Gesetz zu medizinischem Cannabis. Aber die Verfolgung von ganz einfachen Menschen, die sich mit Hanf beschäftigen, ist nach wie vor, findet nach wie vor statt.
Diese Verfolgung führt zur Unterdrückung von Forschung bzw. der Anwendung ihrer Ergebnisse, sofern diese nicht mit geltendem Recht in Einklang stehen. Hanf ist eine alte Kulturpflanze, die in zahlreichen Bereichen verwendet werden kann.
Also das ist ein sehr weites Feld, weil Hanf ja nicht nur ein Rauschmittel ist, sondern eben auch eine traditionelle Nutz- und Kulturpflanze. Also Hanf ist in allen Bereichen des Lebens eigentlich einsetzbar, ob es jetzt als Lebensmittel ist, ob es als Bekleidung ist, ob es als Verpackungsmaterial ist, als Medizin natürlich ist. Also es gibt ganz, ganz viele Facetten, wo Hanf eingesetzt werden kann. Soweit bekannt, kennt die Menschheit Hanf schon seit circa 10.000 Jahren, also eine sehr lange Zeit. Und Hanf wurde unterschiedlichst auch genutzt. Und zu Beginn des 19. Jahrhunderts hat man dann doch festgestellt, dass die damalige, hauptsächlich in Amerika existierende Alkoholprohibition gescheitert ist, dass durch die Prohibition wesentlich mehr Tod verursacht wurde, als wenn man das reguliert hätte und solche Strukturen wie Al Capone etc. halt eben die Möglichkeit hatten, da den Schwarzmarkt nicht nur aufzubauen, sondern auch zu beherrschen, haben bestimmte Strukturen halt gesucht, was man stattdessen nehmen könnte, um bestimmte Bevölkerungsgruppen weiterhin verfolgen zu können und ihre Existenzen zu bedrohen.
Um Bewusstsein für das Thema zu schaffen, findet morgen der globale Marihuana-March statt, auch hier in Halle.
Am 4. Mai findet der International Global Marihuana March statt. Der ist 1999 gegründet worden. Auf jeden Fall sammeln wir uns 13 Uhr auf dem Universitätsplatz. Da gibt es dann die Möglichkeiten, sich zu verkleiden oder sich ein i-Tüpfelchen ins Gesicht zaubern zu lassen, sich vielleicht das eine oder andere Transparent auszusuchen oder vielleicht noch ein bisschen bunter zu machen. Also das sind so Sachen, die wir zur Verfügung stellen für die Teilnehmenden. Viertel vor zwei wird es dann die Auftakt Kundgebung geben und gegen 14 Uhr wird sich der Zug in Bewegung setzen. Über den Hansering dann, also Universitätsring, Hansering, Leipziger Straße zum Marktplatz, da wird eine Zwischenkundgebung stattfinden. Danach gehen wir dann wieder zum Uniplatz und werden dort circa 17 Uhr eintreffen und da findet dann die Abschlusskundgebung statt bis 22 Uhr.